Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Vor ein paar Tagen erschien auf der Internetseite jesus.ch ein Artikel mit diesem Titel: Warum die ersten Christen nicht in die Gemeinde gingen. Die Autorin schreibt dort: Es mag überraschen, aber Jesus gründete nicht die Kirche, sondern rief Menschen in die Nachfolge. Später stellt sie fest: Was wäre, wenn Kirche wieder aus Menschen bestünde, aus Menschen, die sich irgendwo treffen könnten, um gemeinsam zu beten, zu essen, sich zu helfen, füreinander und für Gott da zu sein. Der Artikel ist ziemlich provokativ. Es geht in dem Artikel darum, dass in Deutschland Kirchen umgenutzt werden in Moscheen und so weiter. Ich erachte es ehrlich gesagt nicht als sinnvoll, Nachfolge und Teilhabe an Kirche als Institution gegeneinander auszuspielen. Doch der Artikel spricht ein ganz wichtiges Spannungsfeld an, nämlich das Spannungsfeld zwischen Kirche als Institution und Kirche als Basisbewegung. Die Wahrheit ist, so viel gleich vorab, dann ist die Luft draußen: Eine gesunde Gemeinde bedingt beide Dimensionen gleichermaßen. Das möchte ich begründen. Erstens, die Gemeinde ist beides, nämlich Bewegung und Institution. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Sonntag als den Pfingstsonntag, darüber zu sprechen. Am Pfingsten, als in Jerusalem der Heilige Geist auf die Menschen kam, und zwar auf Tausende von Menschen, entstand eine dynamische geistliche Bewegung von geisterfüllten Menschen. Da war am Anfang noch kaum etwas von Organisation. Diese Leute wurden später dann, meines Wissens in Antiochia, Christen genannt. Sie beteten, sie liebten, sie dienten, sie verkündigten das Evangelium durch die Kraft des Heiligen Geistes aus einem inneren Antrieb heraus. Sie waren, sagt man heute, intrinsisch motiviert. Da war etwas in ihnen, das sie angetrieben hat. Also nicht irgendein Pfarrer von außen, der da die Peitsche schwingt, sondern sie waren im Herzen motiviert, dieses Evangelium zu leben und in diese Welt zu tragen. Und sie brachten in dieser Eigenschaft eine enorme Veränderungskraft in diese Welt. Ihre Opferbereitschaft war so enorm, dass sie bereit waren, den höchsten Nachteil ihres Glaubens zu ertragen, nämlich den Tod. Mein nächster Gedanke: Die Geschichte der Gemeinde Jesu zeigt die Notwendigkeit beider Dimensionen. Das ist das, wo wir jetzt hinschauen. Was geschah? Was da geschah, war nichts anderes als die Erfüllung einer jahrhundertealten Verheißung, die Gott bereits im Alten Testament gegeben hatte und die Jesus dann in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wie erneuert und in die Zukunft hinein verheißt, seinen Jüngern gegenüber. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien, bis an die Enden der Erde. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Dieser Vers, der strotzt buchstäblich von Bewegungsdynamik. Dieser Vers, der beschreibt etwas Expansives. Etwas so, was wir sehen, wenn wir einen Stein ins Wasser werfen und dann zieht das Kreise nach außen. Genau so etwas beschreibt Jesus hier. Und genau die Realisierung dessen lesen wir dann in den Berichten über die ersten Christen. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie untereinander, je nachdem, wie einer nötig hatte. Sie waren tagtäglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Apostelgeschichte 2, 44 bis 47. Die christliche Gemeinde war also von Anfang an unbestrittenerweise eine hochdynamische Bewegung, ein lebendiger Organismus. Durch die ganze Apostelgeschichte hindurch bestätigt sich das. Wir lesen dort so Sätze wie: die Gemeinde wuchs, die Zahl der Jünger nahm zu, das Wort Gottes wuchs, die Gemeinde breitete sich aus. Ich habe die Stellen da unten aufgeschrieben. Zugleich sehen wir aber schon ziemlich nah an den Anfängen der Gemeinde in der Apostelgeschichte, dass die Kirche sehr früh eine institutionelle Dimension bekommt, weil sie sie benötigt. Während wir in Apostelgeschichte 2 da noch lesen, ich sage so, Friede, Freude, Eierkuchen, die haben es alle schön miteinander, und etwas weitergehen in Apostelgeschichte 6, dann ist die Stimmung da schon ziemlich schlecht. Denn in Apostelgeschichte 6 ist es so, die Gemeinde ist so groß geworden, dass plötzlich einzelne Gruppen, es sind da dann in Jerusalem ethnische Gruppen, nämlich die Ausländer, die griechischen Witwen, also die Menschen, die ohnehin gesellschaftlich irgendwie durch die Maschen fallen, die gehen unter in der Gemeinde, die werden nicht versorgt. Vorher haben so alle schön füreinander gesorgt und jetzt geht eine ganze Gruppe unter und die Leitung der Gemeinde stellt sofort fest, so kann das nicht weitergehen. Und was macht sie? Sie institutionalisiert den Dienst für die Armen. Die Leiter setzen 7 Angestellte ein, die in institutionalisierter Weise ein Amt bekommen und dafür zuständig sind, die Armen zu versorgen. Außerdem sehen wir später, wie Paulus in den neu gegründeten Gemeinden sehr schnell Älteste einsetzt und damit den Gemeinden ein Leitungsamt verordnet. Dann sehen wir in Apostelgeschichte 15, wie das erste große Apostelkonzil zusammentritt, weil plötzlich die Gemeinde hat sich so ausgebreitet über verschiedene Kulturen und plötzlich kommen theologische Fragen aus. Die Mission der Gemeinde bringt immer theologische Fragen, weil das Evangelium muss immer in eine Gesellschaft hinein kontextualisiert werden und das bringt immer Fragen, ständig neue Fragen, die müssen irgendwie gelöst werden und sie wurden von diesem Apostelkonzil gelöst. Und es gab dort das erste Bekenntnis von dieser Versammlung dort, das dann auch aufgeschrieben wurde und das Antwort gab auf genau diese Situation dort. Also eine Art Institutionalisierung auch im Bekenntnis. Das alles sind Zeichen einer institutionellen Dimension. Dazu gehören Werte, Strukturen, Regeln, Ämter und Traditionen. Interessanterweise wird das jetzt alles in der Bibel nicht als Schaden bewertet, sondern es wird sehr positiv bewertet. Nämlich am Ende von Apostelgeschichte 6 wird das Ganze quittiert mit dem Satz: und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Strukturen, also Institutionelles, hat geholfen, dass die Gemeinde sich weiter gesund ausbreiten kann. Und da komme ich jetzt zum nächsten Gedanken, nämlich dem Bild des Körpers, den Paulus immer wieder aufgreift im Neuen Testament. Er vergleicht ja die Gemeinde mit einem menschlichen Körper. Und wir greifen durch die ganze Predigtserie auf dieses Bild zurück. Heute greifen wir da diese zwei Elemente, Skelett und Muskeln, heraus, als Struktur und Bewegungsdynamik oder Institution und Bewegungsdynamik. Paulus sagt, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder ein Leib bilden, so ist auch bei Christus, ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir sind alle mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus, ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Ich freue mich jetzt schon auf die Taufe am Ende des Gottesdienstes. Wow, was für ein Fest, weil was passiert dort in der Taufe? Was zeigen wir in dieser Taufe? Was symbolisiert diese Taufe? Sie symbolisiert, dass ihr, die ihr euch taufen lasst, eingefügt seid als ein Glied an diesem Leib dieser weltweiten, alle Zeiten umspannenden Kirche Jesu Christi, diese Gemeinde von Jesus. Und da spielt unsere Nationalität keine Rolle, da spielt unser Geschlecht keine Rolle, da spielt unser sozialer Stand keine Rolle. Wir sind dort in Christus zusammengefügt zu einem. Und das Bild des Körpers offenbart eine wichtige Wahrheit auch für unser Thema heute Morgen. Genauso wie eben dieser menschliche Körper ein Skelett hat und dadurch stabilisiert wird und durch Muskeln überhaupt erst ein bewegliches Instrument ist, genauso gehören in der Kirche institutionelle Dimension und Bewegungsdimension immer Hand in Hand zusammen. Tim Keller, ich habe ihn letzten Sonntag schon zitiert, man merkt, er ist ein prägender Theologe hier auch in unserer Gemeinde. Er schreibt, von Anfang an war die Gemeinde gleichermaßen Bewegung wie Institution. Dieses Doppelwesen der Gemeinde oder der Kirche gründet auf dem Wirken des Heiligen Geistes, der die Gemeinde gleichzeitig zu einem lebendigen Organismus und zu einer strukturierten Organisation macht. Der zweite Gedanke ist, Struktur und Bewegung ergänzen sich, das steht nicht gegeneinander, sie ergänzen sich und bedingen sich auch gegenseitig. Ich habe gerade vor 5 Wochen einen Sturz fabriziert auf der Treppe, habe mir meine Schulter verletzt, da ist mein Knochen etwas abgebrochen. Und dann wurde mein Arm ruhig gestellt, jetzt 4 Wochen lang. Jetzt sind nach 4 Wochen die Muskeln ziemlich degeneriert. Und dann nächste Woche darf ich wieder zum Physiotherapeut. Warum hat man das gemacht? Weil sich das alles gegenseitig bedingt. Ich durfte den Arm nicht bewegen, weil sonst kann dieses abgebrochene Teil nicht anwachsen. Und ich werde den Arm nicht mehr richtig bewegen können, wenn die Muskeln nicht wieder regenerieren und trainiert werden. Das hängt zusammen, das bedingt sich. Da ist ein untrennbarer Zusammenhang. Tim Keller hat in diesem Zusammenhang eine Tabelle zusammengestellt, um mal ein bisschen das Wesen dieser Dimension Institution und das Wesen dieser Dimension Bewegung darzustellen. Und er hat da so ein paar Kriterien, so wie geschieht Zusammenhalt? In einer Institution geschieht Zusammenhalt durch Regeln und feste Systeme. Das heißt, in der Organisationsentwicklung sagt man durch Grenzziehungen. Man kann eine Organisation nur bilden, indem man Grenzen benennt. Und wenn man die Bewegungsdynamik anschaut, dann lebt der Zusammenhalt in einer Bewegung von gemeinsamen Zielen und gemeinsamen Visionen. Das heißt, da ist ein Zug da, da ist etwas, was nach vorne zieht und das hält zusammen. Die Gemeinde braucht beides. Dann, was die Motivation der Menschen anbetrifft, in einer Institution tritt die Belohnung von außen eher in den Vordergrund. Und in einer Bewegung ist die Belohnung ganz stark innerlich motiviert. Das heißt, durch das, was man tut. Man freut sich an dem, was man tut, weil ein Erfolg daraus wächst. Also man ist nicht so sehr darauf angewiesen, dass jetzt jemand kommt und mir auf die Schulter klopft und sagt, ah, das machst du einfach super. Sondern man ist so in der Freude über das, was man tut, dass man gar nicht unbedingt eine Wertschätzung, sei es in Form von Lob oder Geld oder weiß ich was, erwartet. Dann die Entscheidungen werden in einer Institution oft in langsamen, schwerfälligen Prozessen mit vielen Beteiligten über viele Instanzen hinweg getroffen, während in einer Bewegung meistens schnell, auf kurzen Wegen und oft auch top-down von Visionären oder bottom-up von Initiativen entschieden wird. Genau das gilt auch für die Innovationen, eben in Institutionen eher von oben herunter, in einer Bewegung eher von unten nach oben. So gilt es auch für Veränderungsprozesse. Meistens sind Bewegungen geprägt von charismatischen Leitern, die vorausgehen und sagen, hey, kommt mir nach, während Institutionen eben eher längere Prozesse miteinander gehen. Da gibt es viel Widerstand von verschiedenen Abteilungen und da muss man durch und gute Wege finden miteinander und oft sind das auch sehr nachhaltige Wege. Ich könnte es weitermachen für Veränderungsbereitschaft, für Werte, für die Argumente, die in Entscheidungsprozessen zählen. Ihr seht das. Tim Keller schreibt dazu, Bewegungen sind nicht einfach gut und Institutionen nicht einfach schlecht. Eine Organisation sollte sowohl die Eigenschaften einer Institution als auch die Dynamik einer Bewegung besitzen, auch wenn dies durchaus Spannungen und Kompromisse mit sich bringt. Im Bild gesprochen müssen wir Bewegung und Institution, diese beiden Dinge, immer wieder ausbalancieren. Das bedingt eine fortlaufende Ausdifferenzierung und da muss man jetzt ehrlich sein, da gibt es bei uns Menschen eine Grundtendenz, die geht Richtung Institution. Das ist wie, steckt irgendwie so in uns Menschen, wir wollen Sicherheit, wir wollen Halt, wir wollen Grenzen, wir wollen eine Heimat, wo alles ganz gut ist und wo nicht so viel durcheinander kommt. Bewegung bringt vieles durcheinander. Wir haben eine Grundtendenz als Menschen hin zur Institution. Weil Institution ja nichts Schlechtes ist, müssen wir das nicht negativ bewerten. Wenn aber Bewegung fehlt, dann wird das einseitig. Deshalb die Herausforderung für jede Gemeinde, auch für die Stammi, auch wenn sie sich Stammi, Kirche, die bewegt nennt, ist immer die gleiche. Nämlich die Frage, wie bleiben wir als Gemeinde Bewegung? Also wir bleiben in Bewegung, aber Bewegung sein ist noch etwas anderes. Ich habe zu Toffi gesagt, alle werden lesen, als Kirche in Bewegung bleiben. Aber das steht nicht auf dem Plakat, da steht, als Kirche Bewegung bleiben. Das ist noch ein bisschen mehr als nur in Bewegung sein. Eine Bewegung bewegt etwas. Und das ist das, worum es hier geht. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum steht hier oben ein Velo? Schaut dieses Velo mal eine Zeit lang an und vielleicht stellt ihr etwas fest. Eigentlich, nach Isaac Newton, sollte sich dieses Rad aufgrund des Trägheitsgesetzes einmal angeschoben unverändert gleich fortbewegen. Das ist ein physikalisches Gesetz, das Trägheitsgesetz. Aber warum geschieht das nicht? Das haben wir alle gelernt in der Physik. Das geschieht nicht, weil dieses Rad sich nicht in einem idealen Umfeld befindet. Es gibt in diesem Umfeld hier nämlich Widerstände. Es gibt einen Luftwiderstand, es gibt Schwerkraft, es gibt ein Kugellager, wo Reibung entsteht und so weiter. Und all das bremst dieses Rad immer wieder aus. Ich kann diesem Rad einen Bewegungsimpuls geben und es wird nur eine gewisse Zeit dauern, dass diese Bewegung wieder aufhört. Und das ist ganz ähnlich auch mit der Gemeinde. Die Bewegungsdynamik einer Gemeinde stößt automatisch auf Widerstände, auf Dinge, die bremsen. Und deshalb ist Gemeinde nie ein Selbstläufer. Das ist vielleicht eine meiner heilsamsten Erkenntnisse, die ich als Pastor gefunden habe. Ganz am Anfang meines Dienstes habe ich immer davon geträumt, dass eine Gemeinde in so einen Flow-Zustand kommt. In einen Zustand, wo es nur noch vorwärts geht und nur noch aufwärts geht. Und wo alles von alleine läuft. Einfach so automatisch machen alle das Richtige, alle haben die richtige Motivation, alle sind total begeistert von morgen bis am Abend. Aber liebe Leute, ich habe irgendwann festgestellt, nach 5 Jahren, das ist nicht so. Und ich habe festgestellt, ich glaube, es ist besser einzusehen, es wird nie so sein. Denn es entspricht nicht der Wahrheit. Die Gemeinde stößt genauso wie dieses Rad auf Widerstände. Und die Widerstände bremsen uns ein. Und deshalb brauchen wir immer wieder neuen Anschub, neue Bewegungsdynamik. Wenn die Bewegungsdynamik der Gemeinde erlahmt ist, dann kann man das nicht mit mehr Knochen lösen. Okay, versteht ihr das? Also wenn da wenig los ist, kann man nicht einfach noch ein paar Knochen einbauen und dann ist die Gemeinde dann stabiler. Vielleicht macht man das und sie wird irgendwann so stabil, dass sie eine Statue ist. Dann wird sie dann definitiv stehen, nicht mehr umfallen. Es gibt auch solche Kirchen, die haben das geschafft. Die leben auf eine Art weiter und sind doch irgendwie tot. Es ist nur noch eine Institution. Da stehen nur noch Gebäude und weiß ich was rum, Strukturen, Ämter und das Ganze wird vielleicht an einem Tropf von irgendwelchen Mitteln aufrechterhalten. Was sind nun die Muskeln der Gemeinde, die diese Bewegungsdynamik bewirken? Ich vergleiche das heute Morgen einmal. Die Muskeln, das ist die Bewegungsdynamik des Heiligen Geistes im Leben jedes einzelnen Christen. Die Muskeln, das ist der Einsatz unserer Gaben, die Gott uns gegeben hat. Sie stehen eben für das Wirken des Geistes Gottes im Einzelnen. Sie stehen für das Phänomen, dass der Heilige Geist dich und mich in Bewegung setzt und dadurch etwas ausgelöst wird, das andere in Bewegung setzt. Sie stehen auch dafür, dass Gott den ganzen Leib als Ganzes in Bewegung setzt durch seinen Heiligen Geist. Also die zentrale Erkenntnis ist die, wir brauchen immer wieder die persönliche Kraftwirkung des Heiligen Geistes, um eine Gemeinde in Bewegung zu sein. Und genau das hat Jesus uns verheißen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn ich das mal sinngemäß übersetze, dann sagt Jesus dort, also wenn man die griechische Grammatik ernst nimmt, und es wirklich so übersetzt, wie es da steht, heißt es, ihr werdet immer und immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist eine interessante Konstruktion dort. Es geht darum, das Christsein hat immer einen Anfangspunkt, dass der Heilige Geist auf uns kommt und in unser Leben hineinkommt. Das ist ein Anfangspunkt. Aber in diesem Vers ist beides drin. Da ist dieser Anfangspunkt drin, dass der Heilige Geist auf uns kommt. Und da ist aber auch dieses dynamische Wirken des Heiligen Geistes drin, dass er uns immer und immer wieder mit Kraft erfüllt. Und das ist ganz entscheidend. Christsein habe ich nie in der Tasche. Also wenn ihr euch heute taufen lasst, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt, weil ihr Ja gesagt habt zu Jesus, sage ich jetzt zu euch Täuflingen, dann hat man den Glauben nicht irgendwie so in der Tasche, sondern es bedeutet, sich immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Das habe ich jetzt zu euch gesagt. Einfach, eigentlich wollte ich es zu allen anderen sagen. Das betrifft nämlich uns, die alten Hasen. Also die schon lange unterwegs sind, lassen wir uns immer wieder vom Heiligen Geist den entscheidenden Impuls versetzen, uns mit seiner Kraft erfüllen. Und da stellt sich ja die Frage, wie wird diese Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt in uns und in der Gemeinde. Und da sind wir beim dritten Punkt. Die Kraftwirkung wird freigesetzt durch den Glauben an das Evangelium von Jesus Christus. Sorry, das klingt jetzt so banal, aber wann immer wir neu die Kraft des Heiligen Geistes brauchen, sind wir am Anfang, an der Grundlage unseres Glaubens. Denn dieser Heilige Geist und seine Kraft ist ein Geschenk Gottes. Niemand hat sich den jemals verdient. Paulus muss dann im Galaterbrief die Christen dort erinnern und sagen, hey, warum habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Weil ihr so brav wart und so tolle Menschen wart? Nein, ihr habt den Heiligen Geist durch die Gnade Gottes bekommen, die durch Jesus Christus in euer Leben kam. Also wir müssen in zweifacher Hinsicht aus der Gnade Gottes leben. Zum einen aus diesem Erlösungswerk von Jesus Christus, das wir nur annehmen können, immer wieder in Form von Vergebung empfangen können, in Form von Weisheit, von Kraft, von all dem, was wir brauchen, von ihm annehmen können. Und zum anderen sollen wir aus der Gnade leben, indem wir in die vorbereiteten Werke Gottes hineinsteigen. Das ist ein interessantes Ding. Paulus spricht in Epheser 2, Vers 10 darüber. Er sagt, wir sind dazu bestimmt, die Dinge, die Gott für unser Leben vorbereitet hat, zu tun. Also alles, was durch uns an Bewegung entstehen soll, sei es für dich persönlich oder durch uns als Gemeinde, das sind Dinge, die hat Gott vorbereitet. Und in die sollen wir hineintreten. In diesem doppelten Sinn sollen wir aus der Gnade Gottes leben, damit die Kraft des Heiligen Geistes immer und immer wieder auf uns kommt. Rick Warren, er verglich diesen Lebensstil mit der Sportart des Surfens. Er sagt, so wie ein Surfer auf der Welle reitet, das heißt, er nutzt die Energie der Welle, um sich fortzubewegen, genauso sollen Menschen, Kinder Gottes, Christen und Gemeinden durch die Energie getragen sein, die Gott gibt. Und er dreht das Ganze dann um und sagt, das Gegenteil davon wäre, dass wir uns ins Wasser setzen und versuchen, Wellen zu machen. Wisst ihr, was das Resultat ist? Wir werden vor allem müde sein. Aber surfen werden wir nicht. Und dass das nicht funktioniert, ist uns allen schnell klar. Und doch neigen wir als Menschen so schnell dazu, hinzusitzen und selber Wellen machen zu wollen. Die Kraftwirkung wird freigesetzt, das ist der zweite Gedanke, durch geistliche Vision. Und das hängt untrennbar zusammen mit dem ersten. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Und ich kann ihn gut verstehen, das Wort Vision ist ein etwas abgedroschenes Wort und es wurde viel Schindluder damit getrieben, ehrlich gesagt auch in christlichen Gemeinden. Und nicht selten haben Leiter ihre Träume als Visionen verkauft, und da möchte ich mich selbst überhaupt nicht ausnehmen, und Gemeinden dazu angetrieben, diese Visionen zu erfüllen. Das ist vielleicht der Grund, warum ich damals, als ich in die Stammi gesagt habe, auf die Frage, was ist deine Vision, habe ich gesagt, ich habe keine. Ich möchte, dass wir gemeinsam hinschauen, was tut Gott? Was hat Gott vor? Das ist eine Vision im christlichen Sinne. Eine Vision bedeutet, eine prophetische Einsicht zu bekommen in das, was Gott tut, tun will, was aber noch nicht für alle offensichtlich ist. In das, was kommt, was er vorbereitet hat. Eine Vision sieht die Welle der Gnade Gottes kommen und weil sie sie rechtzeitig sieht, ermöglicht visionäres Handeln, auf eine Welle aufzusteigen, aufzuspringen und sich von dieser Kraft des Heiligen Geistes bewegen zu lassen. Visionär zu leben bedeutet, seinen Blick auf das zu richten, was Gott tut und was er tun will. In diesem Sinn haben wir in Apostelgeschichte 13 ein Paradebeispiel. Paulus und Barnabas sind dort in einer Gemeinde in Antiochia und während die Gemeindeleitung dort eine Fastenretreat macht und den Willen Gottes sucht, ganz bewusst in diese prophetische Dimension hineingehen möchte, sagt Gott zu dieser versammelten Crew, sendet Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Jetzt muss man wissen, das waren die zwei besten Mitarbeiter der Gemeinde dort. Das war echt Bewegungsdynamik. Wenn die beiden gehen, dann ist was los, nicht nur dort, wo sie sind, sondern auch dort, wo sie fehlen. Aber das gibt die Chance, dass dort neue Menschen nachwachsen können. Das war seit jeher das Prinzip des Reiches Gottes. Und so machen sich Paulus und Barnabas auf den Weg und sie werden, dieser Moment wird zur Geburtsstunde der Weltmission. Also an diesem Tag wurde entschieden, dass das Evangelium bis nach Europa vordringen kann, weil sie sich von Gott neu bewegen haben lassen. Sie sind in die Vision Gottes eingetreten. Das Dritte ist, die Kraftwirkung wird freigesetzt durch Hingabe im Glauben und Opferbereitschaft. Einer meiner Pastorenkollegen, der schon lange pensioniert ist, der hat immer gesagt, es sei denn, man tut es. Also am Ende jeder tollen Diskussion über weiß ich welche Visionen, hat er immer ganz cool gesagt, liebe Leute, es sei denn, man tut es. Was wollte er sagen? Er sagt, die größten Visionen sind wertlos, wenn sie nicht mit Hingabe und Opferbereitschaft verwirklicht werden. Eine Bewegung lebt von der Leidenschaftlichkeit ihrer Mitglieder. Und zwar eine Leidenschaftlichkeit, die aus innerem Antrieb heraus wächst und nicht durch äußere Forderungen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Letzte Woche, ich glaube Freitag, gab es in Deutschland große Razzia gegen diese Bewegung Letzte Generation. Das sind da die, sich überall in die Autos und Straßen festkleben und so. Es wird ermittelt gegen Gründung einer kriminellen Organisation. Ich habe einen Artikel zu diesem Phänomen gelesen und der Autor sagt, man wird diese Bewegung niemals stoppen können durch staatliche Eingriffe. Denn es gibt ein Problem. Diese jungen Leute glauben tatsächlich, was sie tun. Also die sind tatsächlich überzeugt, die sind intrinsisch motiviert und deshalb wird äußerer Druck sie wahrscheinlich einfach noch mehr in Bewegung setzen. Das fand ich interessant und ich habe gedacht, wow, sind wir das auch? Sind wir auch so intrinsisch motiviert, dass wir bereit sind, uns hinzugeben für eine gute Sache? Bitte nicht auf Straßen kleben und an Autos, aber vielleicht Kleber lösen, dort wo Menschen verklebt sind. Ja, eine Bewegung, die leidenschaftlich unterwegs ist. Im Sinn, dass wir durch den Heiligen Geist motiviert sind und uns auf sein Wirken einlassen und uns dort wirklich ganz hingeben. Und das führt uns zum letzten Gedanken, weil wir so gerne an Traditionen, Strukturen, kulturellen Elementen festhalten, können uns genau diese zum Hindernis werden. Und deshalb ist mein vierter Gedanke, Kraftwirkung wird entfesselt durch Flexibilität. Vor vielen Jahren erzählte der Leiter eines deutschen Missionswerks, ich war damals Theologiestudent, erzählte er, wie sie vor vielen Jahren als Missionsleitung den Eindruck hatten, sie sollten ihre Missionare von einem Missionsfeld in Afrika abziehen und nach Papua-Neuguinea schicken. Das war einfach ein prophetischer Eindruck. Sie haben das den Missionaren mitgeteilt und die Missionare haben gesagt, nett, machen wir nicht. Wir sind hierher berufen, wir haben unser Leben hier eingerichtet, wir bleiben hier. Kurze Zeit später brach in Papua-Neuguinea eine Erweckung aus. Man hätte diese Missionare unbedingt dort gebraucht. Gott hat andere gefunden. Interessanterweise sind die Missionare, die dort zurückgeblieben sind, praktisch auch diese Jahre später immer noch beim gleichen Stand ihres Dienstes geblieben. Es hat sich nichts wirklich weiterentwickelt. Das ist mir damals echt eingefahren, als ich diese Geschichte gehört habe, weil sie spricht von Flexibilität. Sind wir bereit, unsere Pläne loszulassen, um uns auf Gottes Pläne einzulassen? Sind wir bereit, gewisse verkrustete Dinge in unserem Leben, ich sage das, meistens geht es um Bequemlichkeit, meistens geht es um die Dinge, wo wir uns wirklich schön eingerichtet haben, sind wir bereit, loszulassen und uns auf diese Bewegungsdynamik des Heiligen Geistes einzulassen. Bei Paulus und seinen Freunden war das genauso. Von ihnen lesen wir in Apostelgeschichte 16. Als sie aber, Paulus und seine Mitarbeiter, bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, also eine Art Vision, ein Traum. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass Gott uns dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Und was dann geschieht auf dieser Reise des Paulus, da brechen ganz, ganz geniale Dinge auf. Da kommt der Gefängniswärter von Philippi zum Glauben und so weiter. Nun werden weder die Bibel noch ich behaupte heute Morgen, dass der richtige Platz immer dort ist, wo es gerade den größten Erfolg gibt. Das wäre jetzt Fehlinterpretation. Das ist es definitiv nicht. Und doch gilt, glaube ich, dass durch mangelnde Flexibilität, mangelnde Veränderungsbereitschaft viel Bewegungsdynamik des Heiligen Geistes verloren gehen kann. Und nicht umsonst gibt es diesen etwas bösen Witz, wo jemand fragt, was sind die letzten Worte einer sterbenden Kirche? Kennt ihr die Antwort? Die letzten Worte einer sterbenden Kirche sind, das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir schon immer so gemacht. Und das bedeutet, wir machen es sicher nicht anders. Altes loslassen, Festlegungen hinterfragen, Strukturen verändern, Traditionen durchbrechen, eigene Strategien und Pläne zugunsten der Vision Gottes über Bord zu werfen und Veränderung zu ermöglichen, das ist ein wichtiger Schlüssel, um als Gemeinde Bewegung zu bleiben. Vielleicht findest du das echt ganz toll. Deshalb noch ein zweiter Satz dazu. Wenn wir das in einer Haltung tun, die zugleich die unabdingbare institutionelle Dimension achtet und wertschätzt, dann werden diese beiden Elemente in gesunder Balance die Gemeinde einen Leib sein lassen. Eine, nicht nur eine Organisation, sondern einen lebendigen Organismus. Und jetzt haben wir heute Pfingsten. Ich habe viel gesprochen von der Dynamik des Heiligen Geistes. Was bedeutet das für uns an diesem Pfingstsonntag? Für mich bedeutet es, dass ich Sehnsucht habe nach der Bewegungsdynamik des Heiligen Geistes. Für mich bedeutet es, dass ich wertschätze, was Gott dieser Gemeinde an institutioneller Dimension geschenkt hat. Dass ihr da heute Morgen reinkommen konntet, dass ihr Licht habt, einen Stuhl, einen Raum, dass so viel Gutes da ist, was Struktur gibt, dafür bin ich echt dankbar. Und doch weiß ich, das alleine kann es nicht sein. Sondern wir brauchen immer wieder diesen Impuls des Heiligen Geistes, der uns in Bewegung setzt. Und zwar sind das nicht so einfach diese Riesendinger, wo immer eine große Explosion kommt, sondern wir brauchen diesen Impuls jeden Tag. Immer wieder neu, das sollte unser tägliches Gebet sein. Heiliger Geist, erfüll du mich heute neu mit deiner Kraft. Leite mich, lass mich Einblick haben in die Vision Gottes. Wofür möchtest du mich gebrauchen? Wo gibt es in meinem Leben Dinge, die da so verkrustet sind, dass nicht mehr geschehen kann, was du eigentlich tun möchtest? Und wenn wir das tun, dann bleibt Gemeinde in Bewegung und wird immer wieder Gemeinde als Bewegung. Wenn du dir das auch wünschst, lade ich dich ein, das Gebet zum Schluss dieser Predigt in deinem Herzen mitzubeten. Vater im Himmel, wir sehnen uns danach, eine Gemeinde zu sein, die von der Kraft deines Heiligen Geistes bewegt ist, um etwas in dieser Welt zu bewegen. Ich selbst möchte Teil dieser Bewegungsdynamik sein. Und zugleich bekenne ich, dass ich diese Dynamik, diese Energie nicht aus mir selbst hervorbringen kann. Deshalb bitte ich dich, Vater im Himmel, erfülle mich neu mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Lass mich neu die Kraft des Evangeliums der Gnade entdecken. Lass mich aus dieser Gnade heraus leben. Und lass mich in deine vorbereiteten Werke hineintreten. Schenke mir deine göttliche Vision für diese Welt und lass mich sehen, was du tust und was du durch mich tun willst. Lass mich erkennen, wo es nötig ist, flexibel zu sein, und erfülle mich mit einer neuen Bereitschaft, mein Leben in Hingabe für dich, meine Mitmenschen und dein Reich zu leben. Amen.